Ja, also darüber können wir auch viel reden. Man versucht ja immer wenn man so eine Geschichte auf der Bühne stellen möchte, ein Parallel zum heutigen Problematik natürlich suchen. Und ich denke, es gibt mehrere hier, obwohl vielleicht sollte ich auch wie Umberto Eco sagen, dass ihr könnt das interpretieren, wie ihr wollt, das Stück auch oder das Musikal. Aber es geht natürlich über freies Denken, über den Recht, sich zu äußern. Darüber ist ja viel Problematik im der Name der Rose. Das grundsätzliche Ding ist ja auch, haben wir mit einem Wort eigentlich ausgedrückt in einer Linie, und das ist dann eigentlich das Refrain in einer der großen Lieder, das ist Macht, ein süßes Wort, die eine Silbe klingt so süß, die Abtei muss ihren Stand bewahren. Also das Machtspiel, das sich in diesem Musikal ausspielt oder sich entwickelt, ist genau dasselbe, das man in unserer Zeit in verschiedene Ideologien und in Politik, in Finanz, man sieht es, man kennt es wieder. Man kennt es, und deshalb denke ich auch, dass dieser Text hochaktuell ist. Auch den Recht, in etwas zu glauben, also und ohne dafür bestraft zu werden, ist ja auch ein ganz wichtiges Aspekt hier, denke ich. Und Gisela, hast du etwas hinzufügen?
Ich denke, also für mich ist es sehr wichtig, wenn ich Musik schreibe, dass es letztlich um Menschen schließlich Emotionen und Verhältnisse, und für mich war es wichtig, dass es kommuniziert in einem menschlichen Weg, und dass die großen Emotionen da durch die Musik auch ein bisschen da deutlich ist. Und so für mich, wenn ich Theater oder Film oder etwas sehe, dann bin ich immer beeindruckt, wenn ich mich selbst kennen kann und dann etwas so Menschliches. Und das war für mich ganz wichtig mit der Liebegeschichte, mit dem Verhältnis zwischen Arzu und William und so.
Ja, und ich denke auch, also ja, jetzt
ja, und da, das ist auch für mich, also ich habe da erstmal gedacht, es ist zu schwer, es ist zu kompliziert, und wie kann man das vermitteln, und mein erster Gedanke war, dass die Musik muss nicht zu kompliziert sein, also vielleicht kann viele Menschen sagen, oh, es ist kompliziert, aber für mich war es sehr wichtig, dass es war schöne Melodien, so diese menschliche Emotionen dann deutlich durchkommen, durch die Musik.
Ich denke auch, ein anderes Aspekt, was Sie dann auch ausgedrückt haben, diese Problematik über arm oder reich zu sein, oder Armut bewusst zu wählen, finde ich auch ein ganz aufregendes Thema, ausgerechnet in unserer Zeit, wo man so oft auf Materialismus sieht und wie oft auch die Presse ganz idealisiert Finanzleuten und Leuten, die sich sehr erfolgreich mit Geld umgeht. Das ist ja so, man hat so sehr viel Fokus darauf in die letzten 20, 30 Jahren. Auf jeden Fall in Norwegen ist es so gewesen, dass die meist bekannten Leute sind immer Finanzleuten gewesen. Das ist ja etwas hier auch in diesem diese Idee, dass wir vielleicht uns auch ein bisschen da mental ändern müssen, dass es gibt ja so viele Wege und so viel wertvolle Sachen, die nichts mit Geld zu tun haben, sondern auch vielleicht findet man etwas in diesem Begriff von den Franziskanern, dass Armut irgendwie etwas da, vielleicht können Sie ein bisschen mehr darüber reden und ja.
Darf ich dazwischen? Ich bringe auch mal ein bisschen Kritik sozusagen ran. Also die Armut wäre es, glaube ich, nicht, sondern angesichts der ökologischen Krisen teilen und reduzieren dessen, was wir haben. Das wäre gewissermaßen, die radikal Spiritualen würden sagen, wir müssen teilen, wir müssen reduzieren, sie dürfen kein Auto fahren und von mir aus 50% Fleischbesteuerung. Also so in der Art. Und dann würde man gewissermaßen, die Inquisitoren wären diejenigen, die sagen, ja, aber wir müssen doch auf internationalen Konferenzen und ja, so ganz schlimm ist es mit dem Klima. Also das wären die Aktualisierung. Bei den die Aktualisierung, ich glaube, da würde Herr Miet nachher eher noch lieber was sagen wollen über den jetzigen Papst, könnte man natürlich auch sehr gut aktualisieren. Gerade dieses wunderschöne Machtstück, ja, vielleicht von, es ist ja, ich habe es als Ironie auch gehört, weil es die falsche Person singt, nämlich der Ohnmächtige, der Abbo, der Abt, der irgendwie eigentlich nur das Kloster zur Verfügung stellt. Er sagt, ich bin ja auf der kaiserlichen Seite, aber ich darf mich in diesem Dreieck, darf mich da nirgendwo positionieren, wir müssen uns raushalten. Ach, was für eine unglaublich schwache Person, die auf einmal über Macht singt. Ich habe gedacht, ist es totale Ironie für mich. Und die Melodie ist zu schön. Sie ist zu schön. Und ich hätte mir gewünscht, wenigstens an einem irgendwie kommt noch eine Pauke oder irgend so einen blöden Cluster-Ton rein von der Trompete, die da irgendwas sagt und irgendein, von mir aus eine, keine Ahnung, freudeschöner Götterfunk, also irgendwas Verrücktes da noch reinsetzen, was einfach gar nicht reinpasst, wo man sagt, ey, macht's euch, lieber Abbo, mach's dir nicht zu bequem in deiner Macht, ach, da schunkeln wir doch mit. Das hätte ich ein bisschen angespitzt. Oder auch, dass man bei der Inszenierung dann nachher, Der Papst trifft da so ein bisschen, der hat so wie eine Angst hätte vor diesem Machtding, aber ach, Johannes der 22., der ist mit sehr breiter Brust, hat die alle mit seinem Bischofsstab so erstmal, der hat sich da, und auch der Kaiser würde nie vor dem Abt niederknien, da hätte ich mir ein bisschen eine andere Pfeffer gewünscht, von mir aus eine Maske von irgendeinem Regierungsmenschen, den können Sie sich selber vorstellen, weiblich oder männlich, europäisch oder außereuropäisch. Irgendwie was könnte man da sozusagen gemacht haben können. Aber das wäre bei der Uraufführung oder bei der Erstaufführung würde man sowas nicht erwarten. Da wird sofort Protest geben und sagen, oh, sieht man mal wieder Erfurter Theater, viel zu modern, geht gar nicht. Ich finde, ein Stück kann gar nicht modern genug sein, auch in einem Mittelalterthema.
Ja, vielleicht darf ich noch ein paar Worte hinzufügen, was die Armut anbetrifft. Und zunächst ein historisches Wort. Wie waren denn die Dominikaner aufgestellt in dem Streit, in dem die Franziskaner gespalten waren zwischen denen, die die radikale Armut leben wollten, das heißt kein Besitz für den Orden, und denjenigen, die die relative Armut leben wollten, also kein Besitz für die Mönche, aber Besitz für die Orden. Und die Dominikaner waren auf der Seite der Gemäßigten, die gesagt haben, der einzelne Mönch soll arm sein, aber der Orden darf sehr wohl besitzen. Dass der einzelne Mönch arm sein musste als Dominikaner, also hier jetzt in diesem Kloster, war dadurch gekennzeichnet, dass er nichts mitnehmen durfte auf einer Reise außer einer Bibel. Und die Bibel war auch nicht als persönlicher Gesetz gedacht, sondern jedem wurde aber eine Bibel zur Verfügung gestellt, damit über die Bibel auch gepredigt werden konnte. Und die Dominikaner nannten sich ja Predigerorden. Nun ist es ja so, dass ihre Stellung zur Armut sie eher in die Nähe des Papstes gebracht hat, also der relativen Armut. Und nebenher haben sie aber versucht, diese Armut auch auf eine andere, auf eine spirituelle Weise darzustellen, also neben der relativen und der absoluten Armut auch eine geistige Armut. Und über die hat der Meister Eckhart gepredigt. Und zwar hat er gesagt, arm ist der Mensch, der nicht hat, nicht weiß und nicht will. Das heißt, es geht um die Einstellung zu dem, was man weiß, und die Einstellung zu dem, was man hat. und die Einstellung zu dem, was man will. Das heißt, es geht darum, sich persönlich zurückzunehmen, auch wenn man etwas hat. Das würde natürlich bedeuten, wenn es alle Bürger und Bürgerinnen betrifft und modern gemeint ist, würde es natürlich schon bedeuten, der Verzicht muss bei jedem Einzelnen erstmal anfangen und dann kann er auch politisch ratifiziert werden. Man kann sich nicht hinsetzen und warten, bis die Politiker die entsprechende Welt herbeigeführt haben, in der man dann gut auch arm oder zurückhaltend leben kann. Sondern das geht an jeden Einzelnen an, das ist das Spirituelle an dieser Armutspredigt. Jetzt möchte ich vielleicht noch ein kritisches Wort sagen, aber da fange ich bei Umberto Eco bereits an. Was mir missfällt in Umberto Ecos Roman, ist das Frauenbild. Und es ist ihm nicht gelungen, das Frauenbild stark zu verbessern. Das ist versucht worden in dem Film, der versuchte, den Umberto Eco darzustellen. Da hat man versucht, die Frau am Schluss zu retten. Das haben sie nicht gemacht. Sie sind näher bei Umberto Eco geblieben. Der sagt ja Wilhelm von Baskerville an irgendeiner Stelle, das ist Fleisch, das verbrannt wird. Das ist ein Kommentar zu der Entführung der Frau durch den Inquisitor. Und ich finde, da hätte in irgendeiner Weise ein bisschen Gegengift hineingehört. Und das bringt der Wilhelm von Baskerville nicht, also der Held des Stückes, bringt dieses Gegengewicht nicht auf. Aber im Roman werden gelegentlich Gegengewichte zitiert, also etwa Hildegard von Bingen oder auch andere Mystikerinnen. Aber das ist ein sehr schwaches Bild, was da inszeniert wird, denn die Mystik taucht in dem Roman meistens nur auf als eine Art von Fantasie, als eine Vision, als eine Prophezeiung und dergleichen. Das heißt, sie wird eigentlich im Grunde im Roman von Umberto Eco nicht so recht ernst genommen. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo sie ernst genommen wird, lese ich Ihnen gleich vor, aber zwischendurch möchte ich noch etwas sagen zur Inquisition. Und zwar, die Inquisition war damals ja auch so eine Art Staatssicherheitsdienst. Das heißt, die Gesinnungsprüfung, die hat nicht bloß die Kirche interessiert, sondern die hat den König von Frankreich zum Beispiel intensiv interessiert. Deswegen hat er den Templerorden verfolgt durch die Inquisition. Deswegen hat er die Frauen verfolgen lassen durch die Inquisition. Er wollte Herr der Inquisition sein, um als Staat eine Gesinnungsprüfung durchführen zu können. Das heißt, es war nicht nur ein Kirchenthema, sondern es war in dem Sinne auch ein Staatsthema. Und als dieses Staatsthema kommt es auch nicht vor im Namen der Rose. Und das finde ich eigentlich auch einen Fehler in diesem Roman. Jetzt sagen Sie nicht, den Roman sollte man nicht genießen können. Das kann ich natürlich schon. Der Roman mit seinen furchtbar vielen und schönen Anspielungen auf Aristoteles und auf das Lachen, vielleicht auch noch ein Thema, das wir nicht berührt haben, auf das es ganz entscheidend ankommt. Nämlich ist es ja so, dass diese ganzen Morde stattfinden, um das Lachen zu verhindern. Und zwar nicht das Lachen der Menschen auf einem Jahrmarktfest, sondern das Lachen der Philosophen. Also das Lachen über die Weltläufe. Das Lachen auf einem hohen komödiantischen Niveau, das soll verboten werden. Deswegen lässt der Bibliothekar die Menschen reihenweise umbringen. Und um dieses Lachen geht es eigentlich, das ist sozusagen die Botschaft von Umberto Eco. Und sie kommt eigentlich bei Ihnen auch zum Vorschein, dass Lachen nicht verboten werden soll, weil wir uns in dieser Welt auch dadurch befreien müssen, dass wir die Welt nicht so ernst nehmen, wie sie sich manchmal darstellt. Und dass wir die Gedankenwelt der Philosophen auch nicht immer so ernst nehmen, wie sie sich selber darstellt. Und dass wir die Gedankenwelt der Theologen auch nicht immer so ernst nehmen, wie sie sich selber darstellt. Das alles wird über den Aristoteles in diesem Stück aufgezeigt. Es gibt auch eine sehr schöne Stelle, wo befürchtet wird, die Lehre des Averroes, also die Lehre eines arabischen Philosophen, die würde durchdringen in der Kirche, denn das Lachen, das sei eigentlich doch die Verherrlichung der Welt. Und bei Averroes eben Rushd, da steht, die Welt sei ewig. Und interessanterweise wird da nicht zitiert, wer an dieser Stelle dem Averroes gefolgt ist. Das war nämlich nicht, wie es im Buch heißt, dann Thomas von Aquin, sondern das war wirklich Meister Eckhart, der gemeint hat, mit der Welt ist erst die Zeit geschaffen worden. Und deswegen sind, wenn wir in der Welt sind, dann sind wir in dieser Welt nicht sozusagen in einem Bereich von Welt und gehen dann über in einen anderen Bereich von Welt. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die durchaus auch vorkommt. Und zwar lese ich Ihnen gleich die Stelle kurz vor aus dem Roman. Denn diese Botschaft ist durchaus das Schlusswort des Romans und das stammt aus Meister Eckhart. Jetzt muss ich freilich Sie bitten. Das ist jetzt der Erzähler des Romans, der Azzo, der Folgendes sagt am Schluss: Mir bleibt nur zu schweigen. O quam salubre, quam jucundum et suave est, sedere in solitudine et tacere loqui cum Deo. Das übersetzt hier Echo nicht, aber ich kann es natürlich übersetzen. Wie schön es ist, in der Einsamkeit zu sitzen und allein mit Gott zu reden. Das ist ein Zitat von Augustinus. Jetzt fährt er fort: Bald schon werde ich wieder vereint sein mit meinem Ursprung, ein typisch Eckhartsches Wort. Und ich glaube nicht mehr, dass es der Gott der Herrlichkeit ist, vor welchem mir die Äbte meines Ordens erzählen, auch nicht der Gott der Freude, wie einst die minderen Brüder, als die Franziskaner, glaubten, vielleicht nicht einmal der Gott der Barmherzigkeit. Gott ist ein lauter Nicht. Ihn rührt kein Nun noch hier. Das ist ein typischer Eckhartscher Vokabel. Ich werde rasch vordringen, sagt Azzo, in jene allerweiteste, allerebenste und unermesslichste Einöde, in welcher der wahre fromme Geist so selig vergeht. Ich werde versinken in der göttlichen Finsternis, in ein Stillschweigen und unaussprechliches Eins werden. Und in diesem Versinken wird verloren sein, alles gleich und ungleich. In diesem Abgrund wird auch mein Geist sich verlieren und nichts mehr wissen von Gott, noch von sich selbst, noch von gleich und ungleich, noch von nichts oder von gar nichts. Ich höre an dieser Stelle auf, es geht noch eine Weile so weiter. Es ist natürlich durchaus für jemand, der sich mit Meister Eckhart beschäftigt, möglich zu zeigen, dass er auch noch anderes gesagt hat als dieses. Aber das ist ganz typisch die Sprache von Meister Eckhart, in der gesagt wird, wir können nicht so weit vordringen, dass nicht ein Nicht noch bliebe, das Unsagbare. Und das hat durchaus etwas dann mit der Rose zu tun. Nämlich, dass dann nur der Name der Rose bleibt, das hat ein Dichter wie Rilke etwa erkannt, wenn er gesagt hat, Rose, o reiner Widerspruch, niemandes Schlaf zu sein unter zahllosen Liedern. Das ist der Grabspruch von Rilke und er passt sehr schön zu dem, die Rose hat kein Warum von Angelus Silesius.
Ich muss zur Ehrenrettung der Autoren noch eins sagen, das ist wahrscheinlich im großen Brandgewusel untergegangen, aber sie überlebt, ne? Also sie kommt schon auch nochmal, es gibt dann auch mal das musikalische Motiv, dieses Liebesmotivs und zudem gibt es dann auch nochmal so einen Blickkontakt, eigentlich wie im Film, und sie geht dann mit dem Volk quasi ab und er muss sich nochmal entscheiden, geht er mit William weiter und so, also im Grunde ist
es ja, das habe ich nicht übersehen, aber ich fand es doch recht schwach.
Ja, wir haben ja jetzt einige Themenkomplexe hier vorne in der Runde angesprochen. Und wenn Sie Ihre Fragen mitgebracht haben an die Autoren oder an die Professorin Miet oder Seiler, sind Sie jetzt herzlich eingeladen, diese Fragen loszuwerden. Bitte geben Sie einfach ein kurzes Handzeichen, dann sind Dr. Langer oder ich mit dem Mikrofon gleich bei Ihnen, sodass Sie auch verstanden werden hier im Raum.
Okay.
Okay. Ja, die Akustik hier im Raum ist nicht die allereinfachste.
Entschuldigung. Mein Name ist Eik Baunack hier aus Erfurt. Ich habe nur eine Frage an die beiden Regisseure. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Uraufführung, mit der ersten Aufführung nach Ihrem zufriedenen Papier? Oftmals ist das ja anders. Danke.
Ja, also wir sind sehr glücklich und sehr zufrieden mit der Uraufführung. Ich denke, dass es ist ein großes Privilegium, ein neues Stück hier mit diesem erstaunlich professionelles Team, was hier in Erfurt gibt. Theater Erfurt, Arne Langer, Guy Montavaux, unser Regisseur Axel Köhler, unser Bühnenbildner von Berlin, Herr Schlössmann. Ich meine, auch die Ressourcen und ganz kulturpolitisch finde ich es so toll, was hier gemacht wird, weil ihr investiert viel in Kultur und so eine Produktion wie dieses auf dem Domstufenfestspiele, das gibt es nicht viel davon, also in der Welt. In Norwegen kann man von so etwas nur träumen. Das geht nicht. Das ist sehr speziell für diese Region und ich finde, dass es mit dem Chor, Orchester, Inszenierung von Axel Köhler, die Solisten, es ist absolute Spitze gewesen. Und wir können uns nur sehr dankbar sein zum Stadt Erfurt, zum Theater und zum allen Beteiligten. Wirklich, es ist traumhaft.
Trauen Sie sich ruhig auch zu kritischen Anmerkungen. Wir haben ja noch so manche Dinge nicht besprochen. Es gibt ja auch Szenen, es gibt eine Figur, der Salvatore. Ich hatte schon erwartet, dass sich da so ein bisschen die Geister scheiden. Fanden das alle angemessen oder gibt es auch, dass Sie sagen, da gibt es in der Aufführung oder was Sie so gehört haben, Grenzen des guten Geschmacks, die überschritten wurden? Ja, na klar, okay.
Hier vorne, Dr. Lange, hier vorne gibt es eine Wortmeldung dazu.
Ja, ich habe noch mal eine Frage an die beiden Herren. Dieses Bühnenbild, was hier umgesetzt wurde, geben Sie da Hinweise vorher oder werden da Ihre Vorstellungen auch mit berücksichtigt?
Ja, also wir haben dieses Team, Regie-Team, Axel Köhler und Frank Schlössmann, der Bühnenbildner, haben wir nicht früher gearbeitet und wir konnten dann nichts sehen. Und wir haben im Oktober, glaube ich, in Berlin sie erst mal getroffen und das war also von erster Sekunde sehr gute Atmosphäre. Also sie waren so wunderschöne Menschen und wir haben also viel gut Kontakt. Und dann haben wir mit ihnen geredet viel und aber Axel und Frank hat alles eigentlich also ganz frei also geschöpft und wir haben so 100% Vertrauen in diese wunderbare Künstler. So, und wir haben das Modell haben wir gesehen erstmal im April, glaube ich, und das war so beeindruckend. Wir haben gesagt, das ist so wunderschön und Axel hat mich die ganze Modell gezeigt, alle Entrances und Exits und er hat alles im Kopf, wo alle die Schauspieler dann außen und umgehen und es war wirklich so beeindruckend. Es war eigentlich eine gute, also wir wussten nicht, was sie dann machen sollten, aber für uns war es wirklich wunderbar. Und es ist auch so fantastisch zu erleben, dass wir sitzen in unsere Studios, schreiben nur Papier, Dateien und dann plötzlich kommen andere Künstler rein und sie machen es wieder und als ein neues Kunstwerk. Und das ist für mich vielleicht das größte Erlebnis in meinem Leben, wann ich sehe, wie meine Musik, deine Text dann ein neues also das Gesamtkunstwerk ist.
Und es ist ja auch so, dass vier Gehirne denken besser als ein oder zwei. Und natürlich ist es so, wenn wir damit uns beschäftigt haben, dann ist es sehr gesund, das zu anderen Leuten zu überlassen. Weil die Kreativität bringt immer dann tolle Überraschungen. Und ausgerechnet, das ist ja jetzt geschehen, wie Gisela sagt, also der Materialisierung von der Stoff, vom Flach auf Papier und dann plötzlich wieso und bewegt sich herum mit tollen Ideen von Regisseur und Bühnenbildner und auch von der Künstlern. Es wird also Fleisch, Blut und Emotionen und das ist irre. Es gibt nichts Besseres auf dieser Erde, als das zu erleben, sagen wir auf jeden Fall als Autoren.
Ja. Und die ich muss auch sagen, dass Judith Adams die Kostüme gemacht hat. Wir haben sie nicht getroffen, bevor die Generalprobe eigentlich. Und wir haben nur ein bisschen Zeichnen gesehen. So, das war ganz für uns eine Überraschung, wie diese Kostüme aussieht. Und natürlich ist es so eine Herausforderung mit nur Mönchen auf die Bühnen. Also sie sehen so ein, also was heißt also
ja, Ehe. Und deshalb also, müssen wir auch, und das haben wir uns gemeinsam entschieden, dass wir Abstraktion von den Mönchekutten machen sollten. So, es ist ja nicht so ein, also Dominikaner oder Benediktiner, wir müssen etwas wählen und wir haben dann Farben gewählt, also grün und braun und so, um die Leute eigentlich zu trennen.
Und die Masken erkennen, sozusagen man sehen, wer ist das, wie ist damals verschiedene Ausdrücke. Und dann, das glaube ich, Judith hat so schön gemacht.
Sehr, sehr schön, obwohl es sicherlich nicht also korrekt von
aber von korrekt, Orden dann, ist, dann, aber dann war von, es langweilig.
Ja, also auf es jeden muss Fall,
man, Farben und Charakteren sein.
Professor Miet hatte sich vorhin noch zu Wort gemeldet.
Ich wollte nur vielleicht Herrn Langer fragen, ob er noch etwas sagen könnte zur Inszenierung als solcher. Ich fand nämlich das Bühnenbild, die Treppe hinauf, doch sehr spannend. Mhm. Können Sie vielleicht noch ein bisschen etwas dazu sagen, wie Sie darauf gekommen sind und warum man das so gemacht hat, wie man es gemacht hat und wie die Bewegungen stattgefunden haben auf doch einem sehr schwierigen Gelände, so einer Treppe?
Also erstmal war klar, dass die Schauplätze des Stücks so nicht umsetzbar sind. Also jetzt zu sagen, da ist eine Küche und ein Bad und ein Laboratorium, Schlafsaal, Kapitelsaal, alles, ja, was hier alles noch vorhanden ist, das kann man nicht in Sekundenschnelle verwandeln ohne eine große Theatertechnik. Und die haben wir nun auf den Domstufen nicht. Das heißt, so eine gewisse Abstraktion war da auch geboten. Natürlich gibt es einzelne Orte, die eine Bedeutung haben, aber das Bild musste erstmal ein starkes Gesamtbild sein. Und das ist dann das, was Sie ja vielleicht zumindest durch den Zaun auch schon gesehen haben. Also ein Mosaik aus Ravenna liegt dem Ganzen zugrunde. Und ich war erst erschrocken und dachte, Mensch, hat er das Stück nicht gelesen? Wie so ein Mosaik? Es geht doch um Buchmalerei. Aber der Kollege Schlössmann war natürlich so schlau zu sagen, wenn ich da gleich schon ein Buch zeige, dann ist der Moment des Bücherangucken kein besonderer Moment mehr. Und deswegen hatte das Mosaik als Grundlage. Und aus dem heraus können dann eben einzelne Elemente geöffnet werden, werden Bücher aufgeklappt und wieder zugeklappt. Und schon hat man eben die Idee einer Schreibstube oder einer Bibliothek. Also das ist so der Gedanke. Und dann war tatsächlich eine Herausforderung auch, dass das Stück ja, man glaubt es kaum, aber im Winter spielt und wir keine Alternative haben, als es im Sommer zu spielen. Und da kam dann die Idee, da wir sowieso die Stufen immer überbauen müssen, um überhaupt darauf irgendwas befestigen zu können, ohne den Stein zu beschädigen. Also dieser Holzüberbau, der hat dann eben so eine weiße Oberfläche bekommen mit so ein bisschen Streifen drauf, so ein bisschen wie Testbild sieht das aus, aber eigentlich soll es Schnee sein. Ne? Also wir haben praktisch die Domstufen eingeschneit, das ist relativ schwer darzustellen, aber das ist so die Grundidee für diese Farbigkeit, auf der sich dann dieses farbige Mosaik besonders hervorhebt. Und dann haben wir natürlich auch mit der Größe mit den Dimensionen des Raumes gespielt, dass wir dem Erzähler, dem alten Azzo, eben so eine Gondel praktisch oben auf dem Balkon gegeben haben, nochmal mit einer eigenen Buchmalerei als Hintergrund, wo er als Chronist diese ganze Geschichte beobachtet und auch immer mal wieder eingreift. Und das ist ein eben toller Kniff des Textprofis Eustern gewesen. Einfach auch Zeit zu schinden, wenn man böse ist. Also Dinge zusammenzufassen, die man sonst sehr langwierig erzählen müsste. Die erzählt dann eben der Azzo mit 3-4 Zeilen da oben. Und schon sind wir in der Geschichte wieder einen Schritt weiter. Also das ist dramaturgisch sehr geschickt gemacht. Aber eben, denke ich, auch von der Lösung, wie es dann im Bühnenbild entstanden ist, auch so sehr schön nachvollziehbar.
Professor Seile. Also es gibt zwei wirklich auch ganz ausgezeichnete bühnenbildnerische Geschichten. Dass der alte Azzo oben ist, da ist er ja genau in dem Bereich, den er damals hätte auch schon sehen können. Der Hochchor ist 1370, 72 fertiggestellt. Also da ist er wirklich oben in der Zeit, wo er selber diese Chronik quasi schreibt über seine Jugend. Und mit dem Mosaik aus Ravenna, das hat auch aus einer anderen Perspektive, passt es sehr gut, weil dargestellt ist der Pantokrator, der wiederkommende Christus, der am Ende der Endzeit da ist und Gericht hält. Und in dem Augenblick, und das ist ja quasi das ganze apokalyptische Thema vom Jorge, der sozusagen die Apokalypse herunterruft. Es ist ja genau der Christus, der am Ende der Apokalypse da sein soll, um Gericht zu halten. Und der ist jetzt auf einmal in verschiedenen Mosaikteilchen auseinandergebrochen. Das spricht für mich dahin zu sagen, okay, die Apokalypse passt nicht mehr. Also oder der Glauben passt nicht mehr, der ändert sich im 14. Jahrhundert, diese Heresien und Hetero- und Orthodoxie-Problematik. Christus ist nicht mehr einfach nur ein mittelalterlicher Pantokrator, sondern müsste eigentlich ein einfacher, armer Bettelsmensch sein. mit nicht dieses strahlende Toll mit Gold oder so, sondern deswegen passt das nicht mehr, also auf der Ebene passt es nicht mehr, oder es ist eine Anspielung auf die Abtei, die abgebrannt ist, also da ist es auch sozusagen, diese alte Kirche ist zusammengebrochen, also von daher passt dieses Bühnenbild auch vom auch einem, gerade keine Buchmalerei zu nehmen, es wäre so einfach gewesen, dass man sich sozusagen von dem wie heißt der erste Tote? Adelmo, was man sich irgendein nettes Adelmo-Ding aus einer Buchmalerei auch als Mosaik groß, das wäre viel zu einfach gewesen. Ich finde, so ist es theologisch für mich total spannend, dass Christus zerbrochen auf dem Boden liegt. Das ist eine tolle Aussage. Sehr gut.
Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? Da ganz hinten sehe ich eine. Ich komme mit Mikrofon.
Eine Frage an den zwei Herren. Ich habe gehört, eigentlich das Stück wurde zuerst in Norwegisch geschrieben und dann wurde es auf Deutsch übersetzt, korrekt? Nachdem Sie sich so viel Mühe gegeben haben, wie sieht es aus mit der Zukunft? Wird es jetzt wieder in Spanisch oder Englisch übersetzt, sodass man auf anderen Bühnen das sehen kann?
Ja, also das ist das Spannende jetzt, weil wir haben schon eine zweite Premiere. Das ist ein anderes Festspiel hier, also in Bayern, Wunsiedel, Luisenburg-Festspiele, die produzieren das Stück nächstes Jahr, Premiere 12. Juni. Das wird eine nicht so großzügige Produktion wie hier in Erfurt. Das wird mehr eine Kammerversion davon. Das haben wir früher erlebt, auch Martin L. hier auf der Domstufenfestspiele würde 2 Jahre danach als ein Kammerspiel mit nur 7 Leuten in Frankfurt gespielt. Und hier war es ja wohl 250 oder so auf der Bühne. So spannend ist auch, dass wir haben Interesse von Norwegen, natürlich eine norwegische Produktion. Wir haben von Österreich und auch andere Städten in Deutschland Interesse und auch von einer großen Organisation, die auch mehr international dann auch produziert. So die Möglichkeiten für den Namen der Rose wegen der Titel ist ganz offen und vielleicht eine sehr schöne Zukunft für die Erfurter Geburt. Ja.
Vielleicht kann ich einen Fakt noch ergänzen. Das Buch ist ja in, ich weiß nicht, wie viele Sprachen übersetzt worden. Insofern wäre ja schön, wenn dem Musical eine ähnliche Karriere bevorsteht. Übersetzung in zahlreiche andere Sprachen dann auch. Ja, wenn es von Ihrer Seite keine Fragen mehr gibt, bleibt mir noch ein herzliches Dankeschön zu sagen Ihnen, Herr Wieck, Herr Quandock, dass Sie extra noch einen Tag länger geblieben sind, um heute an der Veranstaltung auch teilnehmen zu können, hier zur Verfügung zu stehen. Genauso herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Professor Seiler, Herr Professor Miet, für diesen anregenden Austausch, der uns, denke ich, nochmal gut gezeigt hat, was für Hintergründe, Anspielungen sich alles da im Der Name der Rose wiederfinden. Ganz herzlichen Dank Ihnen Vieren. Dann gilt mein Dank natürlich Ihnen, dass Sie durch Ihr zahlreiches Erscheinen dieses Interesse bekundet haben. Und der dritte Dank auch insbesondere an die Predigergemeinde und an das Theater Erfurt, Herr Dr. Lange. Schön, dass es geklappt hat mit dieser, zum ersten Mal haben wir ja jetzt eine zweite Veranstaltung zu den Domstufenfestspielen. Ich habe so die Hoffnung, dass auch der Zuspruch heute und die Inhalte hier aus dem Gespräch Sie auch dazu oder dafür sprechen, dass auch diese weitere Veranstaltung Zukunft hat. Schauen wir mal, nächstes Jahr bei den Domstufenfestspielen mit Nabucco wird es ein bisschen schwierig, den Komponisten zum Gespräch zu bekommen. Verdi ist ja leider schon ein paar Jährchen tot, aber ich denke mal, wir bleiben im Gespräch und schauen mal, was sich daraus ergibt. Herzlichen Dank nochmal und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.